Hallo Eishockey-Lover, heute gibt's ein Special einfach mal so zwischendurch. Vielleicht kennt ihr ja unsere Serie Hashtag Eishockey Deutschland. Wenn nicht, dann unbedingt mal beim Magenta Sport vorbeischauen. Aktuell zum Beispiel eine interessante Reportage rund um The New Kid in Town. Das sind die Dresdner Eislöwen mit Basti Schwele. Rick Goldmann war zum Beispiel auf den Spuren der Meister-Eisbären und hat sich deren DNA genähert. Also spannende Einblicke, immer mal einfach bei uns auf der Plattform vorbeischnuppern. Aber jetzt unbedingt reinhören in unsere Podcast-Folge mit Nico Sturm. Ein privates und exklusives Gespräch mit dem zweimaligen Stanley Cup Champion über den Weg zum Erfolg. Wo kommt sein Antrieb her? Was bedeutet eigentlich Rollenspieler? Tiefe und wirklich reflektierte Einblicke in das Leben eines Eishockey-Profis Nico Sturm. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Ja, Nico, dann danke für deine Zeit. Lass uns ein bisschen quatschen über dich und alles, was wichtig ist rund um dein Leben. Wir sind hier bei dir, bei euch zu Hause. Was bedeutet dir zu Hause?
Ja, zu Hause ist ja mittlerweile nicht nur noch hier. Ich habe mir ja drüben auch mittlerweile mein, sag ich mal, neues Zuhause, zweites Zuhause gemacht mit meiner Verlobten. Aber für mich ist das hier immer noch, sag ich mal, so ein Rückzugsort. Es ist auch ein anderes Leben als in Amerika, vor allem hier auf dem Dorf draußen. Das ist einfach, ich glaube auch jetzt, wenn man mal nichts sagt, dann ist einfach still, da ist Ruhe, man hört gar nichts. Und für mich ist das halt der Ort, wo ich herkomme, wo ich meine Energie tank. Und ich glaube, hier im Sommer immer herzukommen vor einer neuen Saison, bevor ich wieder in die Saisonvorbereitung einsteige, erdet mich auch immer, glaube ich, weil ich immer wieder sehe, wo ich angefangen habe und wie weit der Weg war, um die Erfolge feiern zu dürfen, die ich in meiner Karriere hatte. Und von daher ist es für mich eigentlich immer eine Pflicht, hier im Sommer herzukommen.
Herbert Grönemeyer hat mal gesungen, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
Ja.
Ist das so ein Gefühl auch, was dich dann automatisch mit dieser Heimat hier, mit zu Hause verbindet? Ja. Oder wo fühlst du dich dann auch vielleicht ein bisschen mehr zu Hause? Gibt es da schon so den Schwenk Richtung USA, auch wenn du gerade natürlich erklärt hast, dass so ein bisschen beide Welten für dich eine große Rolle spielen?
Ja, ich glaube, auch wenn ich mal mit dem Eishockey fertig bin, wird es nicht ohne Deutschland gehen oder auch nicht ohne USA, wie gesagt. Ich glaube, gerade Minnesota wird wahrscheinlich auch der Ort sein, wo Taylor und ich irgendwann mal unsere Kinder hoffentlich großziehen. Aber ich werde auch hier eine unglaublich starke Verbindung weiterhin zu Hause haben und werden auch hier uns irgendwas suchen zum Leben. Und das ist einfach, es ist ein anderes Lebensgefühl als in den USA. Es ist vor allem hier draußen auf dem Land ein bisschen ruhiger einfach. Gerade so, wenn die Saison anfängt und man immer in den Städten ist, in den Großstädten in den USA auch, ist es alles sehr schnelllebig. Man zieht von einer Stadt zur nächsten weiter auf den Auswärtsreisen. Man hat ständig was zu tun. Es ist immer Training, es ist immer ein Spiel. Man reist von Ost nach West. Und es ist eigentlich, wenn das Trainingslager losgeht im September, bis die Saison aus ist im Mai, Juni, selten Zeit da, um wirklich mal komplett runterzufahren, komplett durchzuatmen und mal ganz in Ruhe dazusitzen. Und das ist für mich hier der perfekte Ort.
Nico, ich habe mal die Eishockey-Lebensstation von dir zusammengetragen. Ich hoffe, es fehlt auch nichts, aber wir sind natürlich in Augsburg, deshalb starten wir logischerweise mit Augsburg, Kaufbeuren, Landsberg, Corpus Christi in Texas, Austin, Texas, Kearney, Nebraska, Potsdam, New York, St. Paul, Minnesota, Des Moines, Iowa, Denver, Colorado, San Jose, Kalifornien, Sunrise bzw. Fort Lauderdale, Florida und jetzt wieder St. Paul, Minnesota. Was sagt dir diese Liste? Das ist ja Wahnsinn, wo du dich überall schon rumgetrieben hast, manchmal auch treiben müssen. Was gibt dir das? Was hat das auch mit dir als Person gemacht, so viel rumgereist zu sein und all das schon erlebt zu haben mit jetzt gerade mal, so lange ist es noch nicht her, 30 Jahren?
Ja, ich glaube, ich bin in erster Linie unglaublich dankbar, weil ich einen unglaublichen Erfahrungsschatz, glaube ich, habe. Gerade auch in den USA ist ja, je nachdem, an welcher Ecke man wohnt, das Leben sehr, sehr unterschiedlich. Also die Leute zum Beispiel in Corpus Christi, Texas, im Süden, sind von der Mentalität her ganz anders, auch als jetzt im Midwesten in Minnesota.
Also, so wie Bayern, Hamburg oder so,
ne? Ja, natürlich, genau. Und das ist einfach, deswegen bin ich dankbar, weil ich ganz viele verschiedene Erfahrungswerte dort machen durfte. In Nebraska zum Beispiel, meine Gastfamilie, die haben ganz auf dem Land draußen gewohnt, wo du das nächste Haus nicht mal sehen konntest. Und da waren nur Maisfeld und Getreidefelder und sonst gar nichts. Da haben wir Kleetauben geschossen mit den Gewehren. Das war so ganz anders. Dann hatte ich eine Zeit am College in Upstate New York, wo eigentlich das ganze Jahr über Winter war. Mhm. Kalifornien jetzt war natürlich, sag ich mal, von der Landschaft her sehr, sehr schön, aber da sind die Leute auch ganz anders als wie gesagt, jetzt zum Beispiel in Minnesota. Und ich glaube, das prägt einen natürlich schon, wenn man überall, wo man ist, ein bisschen einen Erfahrungsschatz, ein bisschen was für seinen Erfahrungsschatz dazu holt. Und man lernt, glaube ich, auch viel über sich selbst. Und man lernt, glaube ich, auch, hey, an dem Ort kann ich es mir besser vorstellen zu leben als an diesem Ort. Ich durfte natürlich auch viel von den Erfahrungswerten mit meiner Verlobten teilen, die ich jetzt im ersten Jahr im College kennengelernt habe, die fast überall mit dabei war. Und wir sind da eigentlich sehr auf derselben Wellenlänge, wo wir uns wohlfühlen und wo wir irgendwann mal landen wollen. Von daher bin ich da sehr dankbar dafür.
Dann passt das, die Station und gerade auch etwas, was wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Du hast gerade eine Gastfamilie angesprochen. Ja. So geht es ja auch dann los manchmal in der frühen Karriere, gerade wenn man als junger Mensch unter 18 schon rübergeht nach Nordamerika. Wie ist da so der Kontakt noch jetzt zwischengefragt? Hat man da immer noch mal einen Austausch mit den Menschen, die einen früher auch so ein bisschen durchs Leben mitbegleitet haben?
Ja, tatsächlich noch mit allen drei Gastfamilien von den 3 Jahren Junioren Kontakt. Vor allem mit, also meine Gastmutter aus Austin, die schreibt mir tatsächlich nach jedem Spiel, good job, let's go, lauter solche Sachen.
Also sie sind voll drin in einer Karriere, kann man noch sagen.
Ja, natürlich. Die haben ihr Zuhause ein Jahr lang für einen fremden Menschen, den sie nicht kannten, geöffnet und haben dich in ihre Herzen geschlossen und man kann sich vorstellen, dass der Abschied nach so einem Jahr von so einer Familie sehr, sehr schwer ist. Die fühlen sich, als ob du deren ihr eigenes Kind bist, weil die kochen für dich, die waschen Wäsche für dich, die sind bei deinen Spielen. Du teilst denen ihr ganzes Leben ein Jahr lang und dementsprechend ist natürlich schon die Verbindung da, das ist klar.
Merkt man daran auch, an so einer Entwicklung eines Sportlers, wie abhängig man auch ist, gelegentlich und manchmal auch mehr vom Umfeld. Fängt natürlich hier zu Hause an mit dem Elternhaus. Was prägt? Ist das etwas, wo du dich wiederfinden kannst? Oder anders gefragt, manchmal ist das eine Grundlage für alles, was kommt. Auch für deine, behaupte ich jetzt einfach mal, Arbeitseinstellung, Arbeitsethik, die Moral, immer alles zu geben. Woher kommt das? Wo kommt die her?
Ja, ich glaube, in erster Linie die Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, die ja, sag ich mal, wir hatten damals, also ich habe ja auch 2 Brüder, also ältere Bruder, 2 Jahre älter, jüngere Bruder, 3 Jünger. Es gab Zeiten da, also wir haben alle Eishockey gespielt und da gab es Zeiten, wo, also beide meine Eltern, die haben Vollzeit gearbeitet, meine Mutter mit 3 Eishockeytaschen über der Schulter irgendwie ins Stadion reingeschleppt. Damals durften wir unsere Sachen zum Beispiel in Augsburg noch nicht im Stadion lassen. Also das hat dann erst so bei, glaube ich, Schüler oder so Alter angefangen. Da hatten wir noch keine eigenen Kabinen. Oder als Dennis und ich dann auch zusammen in Kaufbeuren gespielt haben, die Fahrten immer zum Zug, zum Bahnhof, immer abholen, dann haben wir, Dennis und ich, teilweise nicht in derselben Mannschaft gespielt. Dann musste man 2-mal zum Bahnhof fahren, mich hin, dann Dennis abholen, dann den nächsten abholen. Das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand und es ist ja nicht so, als ob die irgendwie jetzt eine Glaskugel damals gehabt hätten und sehen konnten, hey, der schafft es mal bis ganz nach oben, sondern es war ja eigentlich so alles, hey, wir geben unseren Jungs alle Möglichkeiten, investieren da unser Zeit und unser Geld und man weiß ja nicht, was dabei herauskommt. Und das, glaube ich, ist schon was ich auch mal an meine Kinder hoffentlich irgendwann weitergeben will, ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, auch wenn es jetzt nicht im Eishockey ist, einfach ihre Träume zu verwirklichen. Und es gab ja auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft. Also ich kann mich noch erinnern an eine Zeit in Kaufbeuren im ersten DNL-Jahr, wo ich gar nicht gespielt habe, wo ich dann in die Jugendbundesliga runtergeschickt wurde nach Landsberg. Und ich weiß noch, als ich oben im Kinderzimmer war und zu meiner Mama gesagt habe, also ich habe eigentlich keine Lust mehr. So. Dann hat sie gesagt, so, ich verstehe das, jetzt mach mal weiter, bis Saisonende ist. Und dann schauen wir mal, wer nächstes Jahr Trainer wird und was wird. So, das habe ich dann auch gemacht. Und im nächsten Jahr habe ich dann mit Juha Nokkilainen einen neuen Nachwuchstrainer bekommen in Kaufbeuren. Und das war eigentlich so der Zeitpunkt, ab dem es steil nach oben ging, sage ich. Und, solche Momente gibt es immer wieder in meiner Karriere. Ich hatte in meinem
das sind so neuralgische Punkte genau, im Leben eines
genau,
Sportlers,
ganz wichtige,
oder?
Ganz wichtige Punkte und Menschen in meinem Leben. Ich habe eine Story vielleicht noch in meinem ersten Jahr in Austin, in das zweite Seniorenjahr in Austin, in Minnesota, an dem Punkt, wo ich das wusste, ich bin jetzt, also ich war zuerst in Corpus Christi, aber da war ich nur eine halbe Saison, bin dann nach Minnesota. Und da wusste ich, ich bin jetzt zum ersten Mal so 9, 10, 11 Monate von zu Hause weg. Und ich habe mich die ersten 2, 3 Monate sehr, sehr unwohl gefühlt, so mit meiner, in dem Umfeld. So die Gastfamilie, das waren nette Leute, aber ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Und das hat sich auch so aufs Eishockey übertragen. Ich konnte nicht gut spielen, konnte nicht gut trainieren. Und da gab es auch einen Punkt im Dezember, wo ich gesagt habe, wo ich meinen Berater, Jay Luknowski, mit dem ich arbeite, seit ich 18 bin, wo ich ihn angerufen habe, habe gesagt, Jay, ich will nach Hause. Ich glaube, ich packe das hier nicht. Und halt gesagt, warten wir noch 2 Wochen ab, dann gibt es U20-WM in Toronto, Montreal und dann schauen wir mal, was danach passiert. Und ich wurde dann glücklicherweise nominiert für die U20-WM. Die WM war eine Katastrophe. Also wir sind abgestiegen, sportlich abgestiegen und ich habe auch gar nicht, glaube ich, so gut gespielt. Also ohne Tor, ohne Assist, alles geblieben. Aber es war so im Bell Center gegen Connor McDavid. So das war unglaublich. Ich bin zurückgekommen von der U20-WM und ich war, und das sagt mein Trainer von damals in Austin immer noch, der hat dann 2 Wochen, nachdem ich von der U20-WM zurückgekommen bin, Jay angerufen und hat gesagt, er hat es kapiert, jetzt hat er es. So, ich bin zurückgekommen und es war wie ausgewechselt. Ich war wie ausgewechselt. Und solche Punkte gibt es immer wieder in der Karriere von dem Spieler. Also eine Karriere, wo es nur nach oben geht, wo es keine Hiccups gibt, keine Roadblocks, das gibt es eigentlich, glaube ich, fast gar nicht. Und in solchen Momenten natürlich die richtigen Menschen an deiner Seite zu haben, die auch kritisieren, auch ehrlich kritisieren und sagen, hey, hier musst du was besser machen, hier kannst du härter arbeiten und so weiter. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ohne, da könnte ich noch ganz viele Momente und Menschen nehmen, aber ohne die würde ich hier nicht sitzen.
Also hat es ein bisschen damit zu tun, dass man auch ab und zu einen kleinen Schubs bekommt, ja. Gedanklich,
ja.
Mehr als vielleicht alles andere.
Ja.
Weil wie man trainiert, weiß man vielleicht häufig selbst auch ganz gut. Trotzdem braucht man ja, nebst der Tatsache, dass ich auch glaube, Umfeld ist enorm wichtig, gerade wenn es so ein bisschen hart auf hart kommt. Aber wo hast du vielleicht dann zusätzlich noch so eine intrinsische Motivation? Ich glaube, die braucht man ja vor allem als Sportler, weil irgendwann wird es ein Job und irgendwann wiederholt es sich auch. Und es ist nicht mehr das erste NHL-Spiel, sondern irgendwann ist es vielleicht normal. Und da musst du immer wieder Jahr für Jahr auch abliefern, wie jetzt demnächst auch wieder in der NHL. Woher kommt die vielleicht?
Ich glaube, ich war als Kleines, also im Ganzen, im Kleinkindalter sehr, sehr talentiert im Eishockey. Ich glaube, viele Leute konnten schon sehr, sehr, also Laufschule, Kleinschüler konnten sehr früh sagen, dass ich habe unglaublich viel Talent. So. Und dann kam irgendwann ein Punkt, sage ich mal so mit 13, 14, wo die Pubertät einsetzt und ich bin brutal zurückgeblieben. Also die anderen Jungs sind alle in die Höhe geschossen und bei mir ist einfach gar nichts passiert. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch, ich war immer im Training, aber ich habe nie mehr gemacht als das, was so gefragt wurde. Also ich bin immer ins Training gegangen, aber ich habe nie mehr gemacht als das, was auf dem Plan stand, was die anderen auch gemacht haben. Und als die Pubertät natürlich bei den anderen angefangen hat und mein Talent plötzlich nichts mehr wert war, weil wenn du gegen einen spielst, der 25, 30 Kilo mehr wiegt und 30 Zentimeter größer ist als du, dann bringt dir alles Talent der Welt nichts, weil der macht so und hält dich weg. So. Da bin ich aus den Auswahlmannschaften beim BV raus. Ja. Ich war am Anfang beim DB, so U16, U17 war ich nicht dabei. Ja. Und da wusste ich schon, okay, Moment, ich muss irgendwie irgendwas ändern. So, das, was ich jetzt mache, das funktioniert nicht mehr. Und zu dem Zeitpunkt ungefähr habe ich damals auch den Entschluss gefasst, als ich so 10. Klasse, ungefähr 16 Jahre alt war, hey, ich will unbedingt nach Amerika, ich will da meine Schule machen. Das hat auch erstmal gar nicht so viel was mit dem Eishockey zu tun. Aber ich musste, um das natürlich zu verwirklichen, viel Verantwortung übernehmen. Und das ging mit der Schule los. Also ich brauchte eine gute Noten. Habe zu dem Zeitpunkt in Kaufbeuren gespielt, musste mit dem Zug hin und zurück jeden Tag. Es hieß also Hausaufgaben machen im Zug zum Beispiel für mich. Also 10., 11., 12. Klasse im Gymnasium hieß für mich Tage, wo ich um 7 Uhr aufstehe, in die Schule gehe, direkt aus der Schule mit dem Zug nach Kaufbeuern, Hausaufgaben mache, trainieren, zurück, Hausaufgaben mache, hier ankommen, Abendessen, lernen und um 12:30, 1:30 ins Bett gehe und am nächsten Tag die ganze Sache wieder mache. Und das ging jahrelang und das hat mir natürlich, ich habe mich fast selbst dazu gezwungen, Verantwortung zu übernehmen in den Jahren. Und habe auch angefangen, zum Beispiel mich mit Trainingsplänen auseinanderzusetzen, habe angefangen, meine eigenen Trainingspläne zu schreiben, also nicht mehr nur ins Blaue rein zu trainieren. Hey, was mache ich da eigentlich? Was bringt es? Was trainiere ich hier überhaupt? Und in allen Bereichen meines Lebens quasi angefangen, Verantwortung zu übernehmen, weil ich das Gefühl hatte, so, ich wollte nie mehr dahin zurück, dass es wegen meinem Effort und meinen Leistungen und das, was ich bringe, dass ich deswegen scheitere. So, das wollte ich nicht mehr. Also, wenn es irgendwie nicht klappt, aber ich in den Spiegel schauen kann und mir sagen kann, ich habe alles gegeben, ich habe jeden Rap, alles brutal hart trainiert im Sommer, aber es hat halt einfach nicht hingehauen, dann kann ich nachts schlafen. Das bereitet mir überhaupt keine Sorgen, überhaupt keine Probleme. Aber ich glaube, so den in den Spiegel zu schauen und zu wissen, ich hätte mehr machen können und habe deswegen vielleicht, bin irgendwo gescheitert an meinen Zielen. Ich glaube, da wollte ich nicht mehr hin zurück. So, und das reizt mich auch jetzt noch brutal. So, auch jetzt nach dem zweiten Cup. Also für mich gibt es keinen, so dass ich jetzt satt bin oder so. Es ist auch wieder so eine Droge, wenn du irgendwie mal auf diesen Erfolg, diese ganz, also an der absoluten Weltspitze angekommen bist mit Stanley Cup, Silbermedaille damals, jetzt nochmal ein Cup. Du versuchst natürlich immer das nächste High so zu erreichen und das erfordert natürlich auch, dass du nie abrutschen kannst, was deinen Effort deine Arbeitseinstellung angeht und das treibt mich an jeden Tag. So.
Ich hoffe, alle Nachwuchsspieler haben jetzt gerade genau zugehört. Sehr interessant, Nico. Wir kommen natürlich auch gleich zu dem absoluten High und auch zum zweiten Cup. Aber weil wir hier im Garten sitzen und du gesagt hast, Talent und alles probieren. Wie oft hast du da alles probiert, hinten da an der Schusswand, die hier bei euch hängt? Wie ist die malträtiert worden
in der letzten Dekade? Man sieht, der Buddy leidet ein bisschen. Muss ich mir vielleicht irgendwann eine neue zulegen. Aber es ist auch, ich habe ja, wenn ich so an meine Trainingsanfänge denke, ich war ja nie in einem Leistungszentrum oder so. Also Augsburg, auch Kaufbeuren damals, die haben ja jetzt Augsburg schönes neues Stadion, Kaufbeuren schönes neues Stadion. Ja. Das war ja so ich habe ja mit den simpelsten Mitteln trainiert. So unten hier im Keller mit so Gewichten, die wir so selber zusammen gekauft haben oder bei mir neben der Schule gibt es so ein Fitnessstudio. Das ist so ein Oldschool-Gym mit so rostigen Gewichten und so. Hinten drin gibt es so eine kleine Gasse, die so betoniert ist. Da sind damals so die Sträucher und die Gräser rausgewachsen. Da habe ich meine Sprints und Intervalle gemacht. Ich habe quasi so wirklich so Dreck gefressen ein paar Jahre lang. Also wirklich mit den absolut simpelsten Mitteln trainiert. Und da ging es einfach nur darum, hinzuglotzen und zu machen. Und wenn man dann natürlich in andere Bereiche kommt, wo man plötzlich mal so, ich weiß noch, in meinem zweiten, dritten Juniorenjahr, als ich so das erste Mal komplett neue Ausrüstung bekommen habe. So, das war das erste Mal, dass meine Eltern nicht für Ausrüstung zahlen mussten. Das war für mich das war damals schon wie NHL für mich. Als plötzlich Fans im Stadion waren, so bei den Junioren, so 2.000, 3.000 Fans, das war wirklich wie NHL für mich. Und das lernt man natürlich dann brutal wertzuschätzen. Und dann ging es ja, sage ich mal, so Step by Step. Dann kam so das Stipendium, dann die erste Einladung zu einem NHL Development Camp und man schnuppert immer mehr so weiter dran und man bekommt so einen Geschmack für den Erfolg. Und dann will man natürlich immer mehr. Und ich glaube, dass bei mir ganz wichtig war, dass ich wirklich ganz unten angefangen habe mit dem Absolut, also dass ich nicht von Anfang an alles hatte, so was Trainingsmittel, Eiszeiten und so weiter angeht, sondern dass ich mir wirklich alles irgendwie hart erarbeiten musste, also selbst für Trainingszeiten oder so.
Und was am Ende aber, Nico, ja dann auch heißt, egal was passiert und vielleicht kommt ja noch ein weiteres unglaubliches Highlight hinzu, da hast du ja gesagt, never stop. Aber am Ende kannst du eigentlich jetzt schon sagen, auch wenn wir noch überhaupt keinen Schlussstrich unter deine Karriere logischerweise ziehen wollen mit diesem Interview, aber du kannst jetzt, glaube ich, schon doch guten Gewissens sagen, I did it my way, oder?
Ja, ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, egal wann meine Karriere zu Ende ist, ob das jetzt in einem Jahr ist oder in 10 Jahren, solange ich in den Spiegel schauen kann und wirklich ehrlich zu mir sein kann und sagen kann, ich habe jeden Tag alles gegeben, egal ob es in meinem Privatleben war, im Kraftraum oder auf dem Eis, mehr verlange ich auch von mir selbst gar nicht. So, und das ist, ich glaube, das würde mir auch Chancen und Türen eröffnen, wenn meine Eishockey-Karriere schon lang vorbei ist. Glaub.
Um da kurz reinzupieken, wie viel Respekt verschafft dir das auch bei anderen in der Kabine, zum Beispiel auch in der Nationalmannschaft? Weil davon spricht ja eigentlich jeder. Wenn du bei der Nationalmannschaft bist, dann redet schnell jeder von einem unglaublichen Vorbild. Und da lasse ich jetzt mal erstmal das Menschliche außen vor, weil das ist ja etwas, was dann manchmal auch nicht auf dem Eis vielleicht unbedingt immer zum Tragen kommt. Aber diese Arbeitseinstellung, das ist das, was eigentlich alle widerspiegeln, wenn du bei einer WM zum Beispiel bist.
Ja, ich glaube, ich versuche mich auch immer wieder daran zu erinnern, dass egal, was passiert in meiner Karriere, das darf ich nie verlieren. So, das muss die Basis sein für alles, was ich mache, egal, ob ich jetzt in der NHL spiele oder bei der Nationalmannschaft oder irgendwann wieder in Deutschland. Ja, das, was mich ausmacht, das, was mich ganz nach oben gebracht hat, das darf ich nie verlieren. So, und das ist, ich versuche das natürlich dann auch schon weiterzugeben auch. Gerade jetzt die 3 Jahre in San Jose, wo wir im Rebuild waren, ganz viele neue junge Spieler dazu bekommen haben. Die Mannschaft wird irgendwann mal richtig gut sein und um Stanley Cup spielen, schon, wenn meine Karriere schon vorbei ist. Ja? Und wenn da vielleicht einer oder zwei irgendwie sagt, hey, so, da habe ich mir abgeschaut, wie der damals gearbeitet hat, so wie der sein Business gemacht hat, jeden Tag von früh bis spät. Dann habe ich doch auch, sage ich mal, für andere und für meine Mitspieler was Gutes getan und da bin ich auch stolz drauf. Ja.
Dementsprechend geht es ja darum, immer interessante Wege zu gehen, neue Ideen zu kreieren. Du hast es gerade auch beschrieben, mit einfach alles so ein bisschen umzudrehen und nicht einfach nur Karo einfach zu machen, weil der Trainingsplan das vorsieht, sondern vielleicht auch für sich selber nochmal die eine oder andere Idee rauszuziehen. Wie werde ich doch noch ein bisschen besser? Legendär natürlich dein Bulli-Training, umgedrehter Stock zum Beispiel, ist ja in den Foren und sonst auch viral gegangen, sowas. Das ist dieses Denken, ich probiere es noch mal ein bisschen anders. Ja. Und wie kann ich mich verbessern, oder? Spiegelt das sowas ganz gut wider?
Das ist ja meine ganze Karriere, finde ich eigentlich, ist so ein Lernprozess gewesen. Auch jetzt, wenn ich meine Trainingspläne schreibe, es gibt immer irgendwie was Neues, so wo ich denke, da könnte ich vielleicht profitieren davon oder da könnte ich noch besser werden. Ich habe mir so von jedem Strength and Conditioning Coach, den ich hatte, habe ich mir so ein bisschen was abgeschaut, wo ich dachte, hey, das ist super, das könnte mir helfen als Spieler. Dann irgendwie so, das nehme ich raus, das glaube ich, das bringt nicht so viel, was ich und so. Und man lernt da nie aus. Und natürlich, ich war jetzt auch schon in ganz vielen Mannschaften in der NHL, gibt es auch immer wieder Spieler, so jetzt in Florida, sage ich mal so Barkov, Marsh, und da ganz erfahrene Spieler, die schon ewig in der NHL spielen, wo ich dann auch schon hinschaue und sage, hey, Moment mal, wie bereitet der sich eigentlich vor? So, dass bei mir das Gefühl, ich habe es jetzt geschafft, der Erfolg gibt mir recht und ich brauche jetzt nichts mehr zu ändern. Also ich glaube, das wird es bei mir in der Karriere nicht geben.
Dafür braucht man aber, Nico, logischerweise eben auch einen besonderen Mindset. Auch, finde ich, eine mentale Stärke, so wie du das gerade wiedergibst. Ne? Auch in der Art und Weise, wie du dein Spiel interpretierst in der NHL, wie du auch in deiner Rolle arbeiten musst, als jemand, der Stabilität in der vierten Reihe gibt. Ja. Der vorcheckt, der Unterzahl gut spielt, der überragender Bulli-Spieler ist. Dafür braucht man schon auch ein bestimmtes Mindset, glaube ich. Ne? Das kann nicht jeder. Kann das jeder lernen, so wie du es gerade auch versucht hast zu erklären, wie der Weg sein kann?
Ich glaube, das könnte jeder lernen. Auch wenn ich wenn ich in die AHL schaue und an meine AHL-Zeit zurückdenke, es gibt ganz viele Spieler, wo ich mich auch ehrlich selbst einschätzen kann und sagen kann, wenn man jetzt mich mit dem Spieler vergleicht, das ist der bessere Eishockeyspieler. So, der kann besser schießen, der kann besser passen, so, der kann ganz viele Sachen besser. Und auf dem NHL-Level ist es halt eben so, dass es immer nur ganz wenige Plätze gibt, die man sich erkämpfen kann. Und ich als ungedrafteter College-Spieler mit 24 in die NHL, da wusste ich, die stecken nicht in die erste oder zweite Reihe, da werde ich nicht im Powerplay spielen, sondern ich muss irgendwie versuchen, in der dritten oder vierten Reihe irgendwas zu machen, wo der Trainer sagt, den brauche ich auf dem Eis, so, den brauche ich im Kader.
Muss man aber vielleicht auch ab und zu mal ein Ego zurückstecken?
Das ist
kann nicht jeder, deshalb meinte ich das.
Das ist genau das. Natürlich hätte ich auch Bock, jedes immer im Powerplay zu sein, Tore zu schießen, Assists zu machen. Wir sind alle Eishockeyspieler, wir wollen alle so im Highlight-Video sein. Das ist auch jetzt, glaube ich, ganz schwierig mit Social Media, weil man halt nur immer das sieht, so die Highlight-Videos, die Tore, die Moves, so. Aber das ist hier nur ein minutiöser Teil davon, NHL-Spieler zu sein. Und nur ganz wenige Spieler können sich auf ihr reines Skill-Level und das Torschießen verlassen und daraus ein Living zu machen, also eine Karriere zu machen in der NHL. Und ich glaube, dass ganz viele Spieler daran scheitern, an dem Punkt, weil sie nicht zurückstecken können und sagen, ich ändere mein Spiel jetzt, ich tue mich auf die Defensivarbeit konzentrieren und aufs Penalty-Killing und auf Bullies. Sachen, die halt nicht so attraktiv sind von außen heraus, aber ich könnte vielleicht so NHL spielen und eine Karriere haben. Und ich habe mich halt ganz bewusst dazu entschieden, okay, jetzt zum Beispiel Vergleich mit Leon, ich werde nicht so ein Spieler wie Leon. Ja? Wenn ich eine NHL-Karriere haben will, dann muss ich anders spielen. So. Und ich glaube, dass da ganz viele daran scheitern, weil sie halt eben auch irgendwo den Stolz, den man natürlich auch hat als Sportler und als Athlet, nicht zurückstecken können, weil sie nicht sagen können, dann bin ich halt nicht der erste, zweite oder dritte Star, sondern der, an den halt die Fans vielleicht nicht so oft denken, aber ich habe eine NHL-Karriere dafür und das ist für mich völlig in Ordnung.
Muss man auch ein bisschen neidlos dann anerkennen.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Es ist halt so, dass jeder Spieler andere Karrierewege hat. Es gibt den 18-jährigen Draftpick, der von Anfang an der Star ist im Franchise und 8-9 Jahresverträge bekommt. Ja. Aber es sind ja nur wirklich ganz wenige NHL-Spieler, die so eine Karriere haben.
Aber regt dich das in manchen Momenten vielleicht auch mal auf, dass du sagst, Moment, jetzt fühle ich mich aber schon auch ein bisschen unterschätzt, weil jetzt habe ich das Ding auch zum zweiten Mal gewonnen und Leute, guckt auch mal auf die Spieler und nicht immer nur auf das, was man eben in diesen sogenannten Highlight-Reels sieht. Klar. Ist das etwas, was manchmal auch im Sport zu kurz kommt, so generell?
Natürlich.
Muss ich nur im Eishockey übrigens sein.
Natürlich, ich stehe jetzt grundsätzlich nicht so gern im Rampenlicht, aber mir gefällt es schon, wenn Leute meine Arbeit wertschätzen. Aber das Schöne daran ist ja, die Wertschätzung erfahre ich von Trainern, von Mitspielern, so, mit denen ich dann vielleicht mal spreche oder jetzt auch nach dem Gewinn vom zweiten Cup, wo du eine SMS oder so von einem alten Mannschaftskollegen also bekommst oder so. Und er sagt, Sturmi, ich bin brutal happy für dich, wie du jeden Tag arbeitest, wie du dein Ding machst. Und das sind immer wieder so Momente, wo ich sage, nee, weißt du was, das ist vollkommen in Ordnung, so wie ich das mache.
Aber Nico, dann habe ich den Eindruck, und der bestätigt sich ja heute erneut, wenn man mit dir spricht, hat man immer so das Gefühl, der Typ ruht so in sich. Ist das korrekt oder was bringt dich auf die Palme?
Ja, schon, aber ist auch was ich lernen musste. Also du hast gerade angesprochen, so, ob mich das nicht wurmt, so, dass ich nicht so im Rampenlicht oft stehe und so. Ich kann mir noch ganz erinnern, so meine ersten 1, 2, 3 Jahre in der NHL und zwischen HL und NHL gependelt bin, so, das hat mich schon genervt, wenn ich gesehen habe, da kommt irgendwie, da wird jetzt wieder einer gedraftet und der ist im Camp und wird sofort oben ins Powerplay reingetan, so im Camp. Warum bekomme ich so eine Chance nicht? Ja? Oder warum bekommt der jetzt den Call-up und ich nicht? Das war eben noch so ein Zeitpunkt am Anfang von meiner NHL-Karriere, wo ich das noch nicht so richtig akzeptiert hatte einfach, dass ich dieser Spieler nicht sein werde in der NHL. Und spätestens aber nach dem Trade zu Colorado und dem Gewinn vom Cup wusste ich, die haben ja genau nach mir gesucht eigentlich so. Wenn ich jetzt ein anderer Spieler gewesen wäre in der zweiten Reihe und 5 Millionen verdient hätte, hätten die nicht nach mir getradet. So, die haben genau nach einem Spieler, nach einem Center für die vierte Reihe gesucht. Mhm. Das durfte ich machen für die und das hat mir erlaubt, in der Mannschaft zu sein. Und deswegen, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich kann in der Rolle, das kann ich richtig gut. So, ich kann brutal guter Bullyspieler sein, Unterzahlspieler, erster im Forecheck, guter Skater. Und versuche ich halt nicht, also irgendwas anderes zu machen. Also ich trainiere auch Schießen, ja, Tore schießen und Passen und Stickhandling, dies, das. Aber versuch doch da drin der Beste zu sein, so in dem Feld, so in der Area. Weil es immer wieder Situationen gibt, und das war jetzt in Florida auch so, an Trade-Deadlines und so weiter, wo sich Teams, Manager, Scouts zusammensetzen und genau diesen Spielertyp immer wieder suchen.
Ja.
Und warum sollte ich da nicht auf der Liste sein? Also versuche ich halt einfach der Beste in dem Job zu sein, wo ich weiß, da kann ich exzellent drin sein. Ja.
Und so war es eben in diesem Jahr wieder. Jetzt sitzen wir hier bei dir, bei euch zu Hause. Home of the Cup, haben wir vorne gesehen.
Ja.
Ist schon krass, oder? Man kann das relativ einfach beschreiben, Nico. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es sind 30 Playoff-Spiele. Du hast 2 Titel geholt. 2-mal den Stanley Cup. Warum bist du offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Auch wenn man das manchmal in der NHL nicht beeinflussen kann. Ist das auch so ein bisschen...
Ich habe vor ein paar Wochen mit, ich hoffe, das darf ich erzählen, mit Mo Müller gesprochen. Und er hat was ganz Cooles gesagt. Der hat gesagt zu mir, Stummi, eigentlich ist die größte Ehre für dich nicht, dass da jetzt dein Name wieder draufsteht auf dem Ding, sondern dass jedes Jahr an der Trade Deadline so die Scouts und die Manager und die Trainer sich zusammensetzen und sich fragen, wie könnten wir unsere Organisation, unser Team noch irgendwie verstärken, wen könnten wir noch dazu holen. Und egal, ob ich dann alle Spiele mache oder keins mache, die haben auch dieses Jahr wieder so an mich gedacht. Und das ist einfach so die größte Wertschätzung für die Arbeit, die ich jeden Tag mache. Und so schön das jetzt ist mit dem Cup und dass man dann seinen Namen da wieder drauf hat, das stimmt schon. Das hat der Mo eine ganz cool perspektivisch eingeordnet für mich. Ich glaube, das ist eine coole Perspektive, so das so zu sehen.
Florida, glaube ich, hat dich am 6. März getradet und am 17. Juni wart ihr Stanley Cup Champion. Und du hast es gerade gesagt, jetzt stehe ich da wieder drauf. Du stehst auch drauf. Ne? Wir müssen das noch kurz einordnen, weil es gibt ja da ja verschiedene Regeln, welche Namen auf einen Cup dürfen. Das hat oft mit der Anzahl der Hauptrundenspiele zu tun oder ob man in einem Finale zum Einsatz kam. Das war bei dir in diesem Fall jetzt nicht der Fall im Vergleich zu dem Cup zuvor.
Ja.
Du bist aber trotzdem drauf, oder?
Ja, also wie gesagt, es war auch damals in Colorado ähnlich, dass ich nicht alle Spiele gemacht habe in den Playoffs. Da war es anders, halt dadurch, dass ich dann im Finale gespielt hatte, hat sich die Frage dann nicht gestellt. Und so, Florida hat ja die Wahl, welche Namen sie auf den Cup drauf tun. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an der Trophäe Stanley Cup, das sich vielleicht so ein bisschen von anderen Sporttrophäen unterscheidet, ist, wenn man da drauf schaut, was da für Namen stehen, stehen eben nicht nur die Spieler drauf. Ja? Da stehen zum Beispiel auch Trainer drauf, Betreuer drauf, der dir die Schlittschuhe schleift und deine Wasserflaschen auffüllt. Da stehen Manager drauf, da steht der Teameigner drauf. Jeder in diesem Gebilde der Organisation hat irgendwie eine Rolle zu erfüllen. Und meine Rolle war es eben, dass ich als Tiefenspieler, wenn ich die Chance bekomme, zu spielen, da zu sein. Und das habe ich auch diesmal wieder gemacht. Und ich würde das jederzeit wieder so machen. Und ich würde auch den Jungs die Flaschen auffüllen. Also für mich ist das steht gar nicht zur Debatte für mich, weil ich weiß, dass ich in einer Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnt, also die beste Eishockey-Mannschaft der Welt in diesem Jahr, dass ich da vielleicht nicht jedes Spiel mache, das ist okay für mich. So, natürlich hätte ich gern gespielt, aber ich kann mich, meine Rolle sehr, sehr gut einschätzen, glaube ich. Und von daher ist das für mich überhaupt kein Problem. Ich fühle mich geehrt, dass so eine Mannschaft, so eine Organisation daran gedacht hat, mich mit ins Boot zu holen und dass ich meinen kleinen Teil dazu beitragen durfte.
Weil es immer verschiedene Puzzleteile geben wird im Sport, die zusammen funktionieren müssen, in welcher Größe auch immer.
Ja.
Trotzdem, ich glaube, legitime Frage, wie unterscheidet sich das für dich? Trotzdem etwas, Cup 22 zu 25, wenn man in einem Finalspiel auf dem Eis steht?
Klar, Finalspiel ist schon...
Wären wir wieder so ein bisschen bei der Wertschätzung, Ego, vielleicht auch und einfach so ein Selbstverständnis als Sportler,
natürlich,
oder?
Wenn ich jetzt die Wahl hätte, den Cup zu gewinnen mit Finale spielen oder ohne
Finale. Und entscheidend im Tor.
Ja, dann würde ich das auch nehmen, da mache ich mir gar nichts vor. Aber ich bin, wie gesagt, wir haben vorhin geredet, darüber in sich selbst zu ruhen. Und ich durfte die Erfahrung machen, damals in Colorado, das war halt auch das schwer zu vergleichen, weil das war so der erste Trip für mich, so tief in die Playoffs rein. Mit Minnesota sind wir damals immer in der ersten Runde ausgeschieden. Das heißt, für mich war das so das erste Mal, zweite Runde, dann plötzlich Conference-Finale. je länger das ging, so ich weiß noch, der Player from Colorado, das kam mir gefühlt wie 3 Jahre vor. Also das kam mir ewig vor, die Zeit zwischen den Spielen. Du wolltest eigentlich nur spielen die ganze Zeit und ich war über Monate, ich habe gar nicht geschlafen, also gefühlt wochenlang, so angespannt jeden Tag. Und du wolltest nur zum nächsten Spiel hin. Und wenn ich das jetzt mit dem Player from vergleiche, wie viel ruhiger ich da grundsätzlich war, auch so außerhalb der Trainings- und Spielzeiten, weil ich einfach den Erfahrungswert damals schon machen durfte und das richtig auch einschätzen konnte. Und von daher ist es, glaube ich, schwer zu vergleichen. Ich glaube, die Mannschaft in Florida, die war, was die Tiefe angeht, noch besser als die Mannschaft damals in Colorado. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir, und jetzt sind wir wieder bei der Rollenverteilung und dass eben nicht jeder Spieler jedes Spiel machen kann. Der Grund, warum wir am Ende den Cup gewonnen haben, ist, dass wir eben Sperren, Verletzungen kompensieren konnten zu jeder Zeit im Playoff Run. Und zum Beispiel Edmonton, also die haben Zach Hyman verloren im Finale, ja, aufgrund Verletzungen. Oder andere Mannschaften das eben nicht so gut konnten. Also wir hatten, also ich habe nicht gespielt, Sam Moskiewicz hat nicht gespielt, Boqvist hat nicht gespielt, also zum Beispiel 3 gestandene NHL-Spieler, die einfach ready waren, so im Finale, wenn der Call kommt, dann bin ich dabei. Und das ist eine Parallele zu Colorado auch damals, dass egal was passiert, es war nie Panik da, wir wussten sofort, dieser Spieler ist Next Man Up und erfüllt die Rolle. Und das ist immer so ein Zeichen von der Qualität von der Stanley Cup Winning Mannschaft, dass man eben diese Tiefe im Kader hat und bestimmte Positionen und Rollen doppelt und dreifach quasi ausfüllen kann.
Zum zweiten Mal den Cup geholt. Über welche Gratulation hast du dich am meisten gefreut? Und welche war vielleicht sehr überraschend?
Naja, wie gesagt, also so das Gespräch mit Mo, das hat mich schon, habe ich schon lange drüber nachgedacht. Ich glaube, Mo ist auch so ein Typ, mit dem auch bei der Nationalmannschaft, mit dem man immer wieder auch ernste Gesprächsthemen, sage ich mal, angehen kann und wo man drüber reden kann. Und
hat auch einen guten Blick auf Dinge, manchmal auch einen ganz anderen, ne? Nochmal so eine B- und C-Variante vom Gedanken, oder? Sehe ich das richtig?
Glaube ich auch, der natürlich ein Spieler ist, der auch unglaublich viel in seiner Karriere erlebt hat. Seine ganze Karriere mit einer Mannschaft zu machen, immer auch wieder im
Finale. Und der hört noch nicht auf?
Und der hört noch nicht auf. Das ist ja auch so eine Sache. Also ja. Ich meine, der auch, was der schon alles erlebt hat, könnte auch irgendwo sagen, hey, und da ist auch irgendwo immer noch was da, so dieser Hunger, mehr zu machen, noch mehr zu wollen und das immer, das ist ein Mensch und ein Spieler und ein Athlet, dessen Perspektive ich, glaube ich, unglaublich schätze. Das hat mich schon, also das Gespräch, das wird mir bleiben, glaube ich. Ja.
Jetzt hast du ja auch wieder neu unterschrieben, 2 Jahre in Minnesota, also bis 27 bist du da erstmal geparkt, kann man so sagen, auch örtlicher Natur. Grundlegend reden wir da über einen Vertrag, roundabout 4 Millionen Dollar. Wie gehst du mit Geld um?
Sehr offen, glaube ich. Also man kann alles nachschauen. Aber ich bin ja Schwabe, von daher sehr, sehr sparsam.
Gefällt dir das, dass in Nordamerika damit so offen umgegangen wird? Das ist ja was komplett anderes als in Deutschland oder generell vielleicht auch in Europa in vielen Teilen. Alles ist offen dargelegt. Jeder weiß genau, okay, der Sturm hat erstmal so grundlegend vielleicht so roundabout 12 Millionen Dollar an Salär bekommen. Ja. Lassen wir jetzt mal die Bonuszahlungen, alles weitere vielleicht noch außen vor. Ja. Aber da kann ja erstmal jemand mit einer Zahl arbeiten. Die wird ja in Deutschland bei kaum einem kolportiert.
Da kann jemand mit einer Zahl arbeiten und das Witzige ist, dass die Leute diese Zahl oft sehr, sehr falsch einschätzen.
Die nehmen die immer als Netto, ne?
Die nehmen die erstens immer als Netto. Also ich könnte mal nachschauen, was da in der Steuerklasse, was man da so in Kalifornien noch abgeben darf. Was da dazu kommt an Agentenkosten, wie gesagt, Steuern, Agentenkosten, so Trainer im Sommer, Skating-Coach, Strength-Coach und so weiter. Also da kommt schon auch was zusammen. Ist natürlich immer noch eine Unmenge Geld, mehr Geld als die meisten Menschen je in ihrem Leben.
Man kann sagen, Nico Sturm kommt zurecht.
Ich komme zurecht und das ist auch sowas, aber ich werde auch zurechtkommen und das ist viel wichtiger für mich, wenn meine NHL-Karriere vorbei ist und ich viel, 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 viel weniger verdiene. Ja. Jetzt nicht, weil ich viel Geld zurückgelegt habe, das natürlich auch, aber weil ich auch mit weniger Einkommen mein ganzes Leben auskommen kann, weil ich, sag ich mal, so den exzessiven Lifestyle und mir immer was Neues kaufen zu müssen und das neueste Auto und das neueste Outfit zu haben, so dass das gibt mir jetzt nicht so viel als Menschen. Manche finden das ist auch legitim, die kaufen sich halt sehr gerne Dinge. Für mich zum Beispiel viel wichtiger ist, dass ich im Sommer mit meinen Buddies hier vom Nachbarsdorf in den geilen Urlaub war. So, das ist für mich so meinen Erfolg, meine Story mit den engsten Menschen in meinem Leben teilen zu dürfen, dass ich zum Beispiel Geld nehme und dann kommt mein Bruder, seine Freundin zum Finale nach Florida und die sind dann mit mir auf dem Eis oder so. Solche Momente mit denen teilen zu dürfen oder in einen schönen Urlaub fahren zu dürfen, solche Sachen sind für mich viel, viel wichtiger.
Da haust du dann auch mal einen raus, da bist du ja nicht der Schwabe, oder?
Nee, da hau ich dann auch mal einen raus, denn das sind ja wirklich Memories, die auch bleiben und ich glaube, ich durfte auch eine sehr, sehr gute Schulausbildung genießen an der Uni, gerade auch im Finanzbereich. Von daher glaube ich auch, dass ich mit meinem Geld sehr, sehr gut umgehen kann.
Da bist du selber aktiv in der Verwaltung deines Habenguts?
Aktiv, aber sehr rational alles. Und ich weiß, wie viel ich weglegen sollte, wie viel ich weglegen darf. Und dann darf man von dem anderen Teil, der übrig bleibt, auch mal auf den Putz hauen.
Okay, so. Also die Boulevardschlagzeile wäre, Nico Sturm investiert nicht in Kryptogeld.
Ja, jetzt ein bisschen vielleicht schon, aber jetzt nicht, dass ich morgen, wenn alles den Bach runtergeht, dass ich dann auf der Straße sitze. Ja.
Also die nötige wie sagt man dazu? Konservativ zu sein.
Ja, konservativ so zu sein, genau.
Genau,
ja.
Auch in dem Bereich, ja. Absolut. Nico, wichtige Zahl. Zwei Zahlen eigentlich, die bevorstehen. Deutscher Eishockey, auch für dich, für den DEB. Und da blickt man selbstverständlich, deshalb machen wir auch Eishockey Deutschland auf die Olympischen Spiele 26, auf die Heim-WM 27. Was verbindest du damit, wenn du diese zwei sehr besonderen Events hörst?
Ja, das sind zwei Sachen, die ich in meiner Karriere sehr gerne erreichen würde, die auf dem Kalender rot angestrichen sind. Ich glaube, das würde, sag ich mal, das Portfolio schon, sag ich mal, komplettieren. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt plötzlich fertig bin in meiner Karriere und mich irgendwie zurücklehne, sondern viele Ziele noch, die ich habe. Ich glaube, so eine Heim-WM und Olympia, dass das was Besonderes ist, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden.
Persönlich, aber fürs deutsche Eishockey auch?
Ja, natürlich.
Also du denkst über den Tellerrand hinaus. Also
ja,
nicht nur auf die eine Karriere, sondern vielleicht insgesamt, was das bedeuten kann, auch für das, was noch kommt, auch Generationen anzuspitzen für mehr. Du hast vorhin auch so ein bisschen in dieser Vorbildrolle einiges schon erzählt.
Ich kann mich auch an die letzte Eishockey-WM zu Hause erinnern in Deutschland. Und da gab es ja dann auch so einen kurzen, sag ich mal, Schub im Eishockey, was den Nachwuchs und den Kinderzuwachs und so angeht. Das hätten wir gerne ein bisschen länger, hätten wir das natürlich, dass es ein bisschen länger andauert. Aber für Eishockey natürlich, sage ich mal, dass wir immer noch hinterm Fußball anstehen, ist völlig klar, dass wir da vielleicht in dem Zeitraum über 2-3 Wochen mal voll im Fokus stehen. Und die WMs, die ich jetzt spielen durfte, die waren ein brutal geiles Event einfach. So den Monat mit der Nationalmannschaft zu verbringen und das dann in Deutschland machen zu können. Ich glaube, wenn man dann auch so den Hype so um das Stadion herum spürt und so weiter, ich glaube, das wird schon eine Nummer, da wäre ich schon sehr, sehr gern dabei.
Unterschiede, die du vielleicht gut erklären kannst, weil du auch gerade sagst, Mensch, aus sowas kann immer ein bisschen was entstehen, zumindest für die Folgejahre, mit einem tollen Turnier der deutschen Mannschaft. Ja. Ihr habt das natürlich damals 23 sensationell gezeigt oder auch die Mannschaft zuvor mit einer tollen olympischen Medaille. Das sind so Momente, glaube ich, wo immer mal wieder so ein Schub automatisch passiert. Du kannst beide Seiten vielleicht ganz okay einschätzen, glaube ich. Wo siehst du Vorteile, vielleicht auch den Weg über Nordamerika zu gehen? Wo sind da einfach noch Pluspunkte in der Ausbildung? Was machen wir in Deutschland, Europa vielleicht auch gut und vielleicht auch nicht so gut? Machst du dir da Gedanken drüber?
Ja, schon, weil jetzt, ich weiß ja, als ich damals mit der Schule dann fertig war und ich an dem Punkt war, wo ich mich quasi entscheiden musste. Also ich war zum Beispiel damals, als ich dann 18 war, jetzt nicht gut genug, um DEL zu spielen. Aber ich wollte irgendwie auch nicht jetzt in der Oberliga spielen zum Beispiel. Und für mich war es dann entweder so eine Sache, also weil ich ja studieren wollte zum Beispiel. Also für mich war es dann immer so eine Sache, also entweder ich studiere jetzt und dann muss das Eishockey irgendwie wegstecken. Und dann ist meine Karriere, ja, wäre anders verlaufen, als jetzt verlaufen ist. Ja. Oder, und das war eben für mich so dann der andere Weg, ich versuche es in Nordamerika, wo ich halt natürlich Trainingsbedingungen habe, die man jetzt mit hier nicht vergleichen kann. Also gerade solche Jahre mit 19, 20, 21, 22, die ja hier in Deutschland ganz entscheidend sind für einen jungen Spieler, wo ja ganz viele dran scheitern, weil sie sich, weil das DEL halt immer noch ein Erfolgsgeschäft ist. Ja, also wir haben eine begrenzte Anzahl an Ausländern und eine Anzahl an deutschen Spielern, die spielen müssen. Aber wenn man da eben halt noch nicht ready ist, aber man könnte vielleicht in 2 oder 3 Jahren ready sein, dann fällt man da eben schon durchs Sieb durch. So,
so eine Lücke da.
Da ist so eine Lücke da. Und das ist ganz schwer, dann da wieder rauszukommen, wenn du mal da unten, sag ich mal, DL2 Oberliga irgendwo bist. Dann mit 23, 24 dann noch zu einem gereiften DEL-Spieler zu werden als Deutscher ist, sag ich mal, eher unwahrscheinlich. So. Und den Zeitraum, da habe ich ja meine größten Sprünge gemacht, auch so körperlich und als Athlet. Und dadurch halt natürlich am College brutale Möglichkeiten. Also wenn ich dran denke, dass wir immer aufs Eis konnten, den ganzen Tag, so wenn wir eigentlich wollten. Das war eigentlich zwischen uns und der Frauenmannschaft eigentlich immer offen, so das Eis. Oder Kraftraum, wie das jetzt, die haben auch eine Renovierung gemacht jetzt an der Clarkson University, wie das jetzt aussieht. Also da kann kein DEL-Club mithalten. Ja? Also das wird, das ist am College-Bereich teilweise auch viel, viel besser als in der NHL. Da wird der Athlet wirklich, da musst du nur deinen Leistungswillen mitbringen, da ist alles dabei, also deine Mahlzeiten, da wird für dich gekocht, kommst aus dem Training, da sind Shakes da, da sind Proteinbar, also das alles da, man hat Kältetherapie, Wärmetherapie, Sauna, Massage, Physio, ja, und das ist, kann man natürlich mit hier nicht viel vergleichen, und genau in diesem Zeitraum, in diesen ganz entscheidenden Jahren, konnte ich eben daraus einen Nutzen ziehen. Und das hätte ich halt hier nicht gekonnt.
Also zusammengefasst könnte man sagen, uns fehlt hier genau in diesem Alter, in dieser Zeitspanne, vielleicht so etwas auch wie ein duales System.
Ja.
Kann man schon so zusammenfassen, oder?
Ja.
So eine Uni-Sport-Leistungssport-Kombination. Ich meine, es gibt immer mal wieder sowas Privates, aber wir sind natürlich weit davon entfernt, diese Voraussetzung zu haben an Universitäten, wie das in Nordamerika der Fall ist. Da gibt es eigentlich immer nur, entweder studierst du oder du bist Profisportler.
Ja.
Und diese Kombination fällt uns hier offensichtlich so schwer,
sehr schwer.
Zu akzeptieren, dass das auch ein Weg sein kann.
Ja, also ich glaube, das wäre, also wenn ich jetzt gerade hier zum Beispiel im Süden aus der Umgebung komme, als junger Spieler, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich in dem Alter, wenn ich mich jetzt nicht im DEL-Kader durchsetzen kann, wo ich eigentlich hin soll, ja, wenn ich schulmäßig noch ein bisschen was machen darf, weil so eine Profikarriere ist ja auch keine Garantie, ja. Also ich sage jetzt gerade hier im Süden gibt es eigentlich so Salzburg, so Eishockey-Akademie oder so, das wäre das Nächste. Aber dass ich jetzt zum Beispiel, dass man jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit findet, dass ich hier jetzt in Augsburg oder München oder sonst wo in der Umgebung ein Studium mit einer Eishockey-Karriere irgendwie verbinden kann, sehr, sehr schwierig.
Ja, bringt mich ja eigentlich zu der Frage, ob du dir dann auch mal vorstellen kannst, machst dir ja viele Gedanken zu vielen Themen, auch gute Gedanken und ich glaube auch sicherlich richtige Gedanken. Vielleicht in 15 Jahren, einfach mal so eine Zahl genannt, auch eine tragende Rolle im deutschen Eishockey spielen zu wollen, zu können. Ist das etwas? Stand jetzt.
Ja.
Wir sitzen ja nächstes Jahr noch hier und reden über den dritten Cup, aber das ist ja was anderes.
Ich mache mir schon viele Gedanken über das, was mich nach meiner Karriere erwartet. Und ich glaube, wenn ich mich richtig einschätze, dann glaube ich auch nicht, dass ich jetzt irgendwie an dem Tag, wo meine Karriere endet, dem Eishockey den Rücken zukehre, sondern ich glaube, ich bin auch sehr lokal natürlich dem Augsburger e.V. und den Augsburger Panthern verbunden. Ich sehe da ein unglaubliches Potenzial, was so die Nachwuchsarbeit immer noch angeht, was man da noch alles machen kann, was die Möglichkeiten angeht, die man den Spielern im Nachwuchs noch geben könnte, die sie noch nicht haben. Ich glaube, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
Trainertyp, Managementtyp, Beratertyp? Stellt sich ja dann die Anschlussfrage.
Berater glaube ich jetzt nicht so. Ich glaube, Trainer. Ich glaube, am ersten würde ich mich tatsächlich in so einer Entwicklungsrolle, also in der NHL gibt es ja zum Beispiel so Development-Rollen sehen, wo man wirklich junge Spieler über mehrere Jahre begleitet und hinführt an den Profibereich. Und es sollte das Ziel sein, ja auch für, sag ich mal, einen DEL-Verein grundsätzlich, dass man sagt, also ein DEL-Verein, der auch ein Team in der deutschen Nachwuchsliga hat, sollte eigentlich schon das Ziel sein, dass man sagt, jedes Jahr ein Spieler an den Profibereich ranzuführen, der sich dann auch in der DEL durchsetzt. Also ich glaube, das sollte ein realistisches Ziel sein für jeden Verein, das so zu machen. Und das ist nicht immer gegeben. Ja, also das sollte schon machbar sein.
Du hast deine Verbindung zum AEV benannt. Augsburger Eislaufverein von 1878.
Ja.
Du bist die 78.
Jetzt wieder, ja.
Die Nummer ist ja klar.
Ja.
Steckt da ja drin. Dementsprechend, AEV, würde sich ein Kreis schließen für dich dann auch? Auch nochmal ein bisschen in die Glaskugel nach vorne geschaut. Wenn doch nochmal am Ende der Karriere und wenn nur einmal ein Panther.
Ja. Ich habe es immer gesagt, also mein Ziel ist, so lange wie möglich NHL zu spielen, aber das ist schon ein Traum auch von mir, so dieser Full-Circle-Moment in Augsburg zu spielen. Ich finde, das sind die besten Fans. Man hat es auch jetzt in den letzten paar Jahren, die sehr, sehr schwierig waren für den Club, gesehen, dass da selbst auch am letzten und vorletzten Spieltag, wenn die Mannschaft ganz unten steht, die Bude immer noch voll ist. Augsburg ist, glaube ich, so ein Standort, wo die Fans so mit dem Herzen an dem Verein hängen, die eigentlich nur, sage ich mal so, die Mannschaft kämpfen sehen wollen. So, und das auch so die Art oder der Typ Spieler, der ich auch bin, immer einfach alles zu geben und irgendwann mal so mit der Laola-Welle vor der Kurve feiern zu dürfen in Augsburg, das stelle ich mir schon toll vor. Das ist, glaube ich, schon was ich sehr gerne machen würde am Ende meiner Karriere.
Und da muss es dann theoretisch auch nicht um eine Meisterschaft gehen, sondern einfach um den Moment in dieser Situation. Dann müsstest du nicht vielleicht zur Mannschaft gehen, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal hier spiele in der DEL, wann auch immer das sein könnte, also, ich muss jetzt irgendwie eine Ambition haben, da nochmal Meister zu werden.
Also eigentlich kann ich sicher sagen, dass wenn ich in der DEL spiele, für mich nur ein Club in Frage kommt und das ist Augsburg. Ja. Und aber zur selben Zeit ist auch so, dass ich dann nicht, wenn der Zeitpunkt irgendwann mal kommen sollte, dass ich dann nicht bloß spiele, damit es irgendwie so ein romantischer Moment wird, sondern wenn ich spiele, dann spiele ich, um Erfolg zu haben. Ja, also nur, um jetzt meine Karriere abzurunden, da kann ich auch aufhören, sondern wenn, dann um die Mannschaft besser zu machen und um Erfolg zu haben. Ja.
Da schließt sich eigentlich auch dann wieder der Kreis über das, was wir gesprochen haben. Frage des Mindsets, der Einstellung, Arbeitsmoral. Insofern, wie viel Freude macht es, dass jetzt verrückterweise, ich weiß nicht, wie du das so siehst, wenn du jetzt denkst, wow, jetzt kommt das Ding hier, der Cup, der Stanley Cup, die Trophäe schlechthin im internationalen Eishockey. Jetzt kommt die zum zweiten Mal hier nach Augsburg, zu mir nach Hause und ich kann damit erstmal wieder machen, was ich möchte.
Ja. Ja, man sieht immer wieder, dass es eine unglaubliche Anziehungskraft hat einfach. Und ich habe auch immer noch brutal viel Respekt vor dem Teil und will das oft nicht anfassen oder hochheben, weil so viel Geschichte dran hängt und man die Namen liest, die da draufstehen. Und man sieht ja, wie er von den Cupkeepern und von der Hall of Fame, wie das behandelt wird.
Also wie ein Heiligtum.
Wie ein Heiligtum tatsächlich. Und wie die Leute, egal wo der Cup ist in der Welt, die Eishockey-Fans dahin strömen und das Teil anschauen, wie so ein das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Viele Menschen oder die mit dem Eishockey was zu tun haben, sehen das nie, weil es sehr schwer ist. Natürlich müssen wir jetzt rüberfliegen oft in die Hall of Fame oder so, damit man das sehen kann. Und da sind wir wieder dabei, mit möglichst vielen Menschen solche Momente teilen zu dürfen und gerade auch was Kinder und so weiter angeht, die dann vielleicht die Möglichkeit haben, auch ein bisschen zu träumen von solchen Momenten und da einfach ein bisschen was weiterzugeben. Das gehört von mir einfach dazu.
Nico, das ist fast ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde noch gerne 5 schnelle Fragen machen, die nicht unbedingt ernst gemeint sein müssen.
Okay.
Fangen wir an. Wie oft wirst du heute immer noch darauf angesprochen, ob du der Sohn von Marco Sturm bist?
Passiert tatsächlich immer noch ab und zu. Weniger als meine Anfangszeit in der NHL, aber Das werde ich nicht mehr los.
Die bescheuertste Marotte, die du hast?
Marotte, die ich habe. Ich bin so ein bisschen so ein Organisationsfreak. Also bei mir muss so Sachen auf dem Tisch, so, die müssen so ein bisschen immer so gerade liegen und so.
Der Nadal des Eishockeys?
Der ist so, ja, immer meine Verlobte, die rollt dann immer mit den Augen, wenn ich zum Beispiel sie so Zeug kommt aus der Wäsche oder so, die faltet so mein T-Shirt oder irgendwie so. Das gefällt mir dann nicht, so wie das so gefaltet ist. Und ich mach's dann nochmal. Dann ist das für
so ein bisschen nerdig auch,
ja, oder? Ja, natürlich. Aber das ist so ein bisschen irgendwie so ein Neat-Freak da.
Okay. Am 3. Mai bist du 30 geworden.
Ja.
30 ist das Neue?
30 ist das Neue. Weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, das neue 20, aber ja, der ist schon so, dass gerade im Eishockey, dass wenn man mal 30 ist, dass man in einem anderen Licht gesehen wird. Aber ich sehe auch jetzt noch, wir hatten gerade einen Run mit Florida Panthers, wo Brad Marchand vielleicht unser bester Spieler war. Ja, also es ist nicht so. Und deswegen stecke ich unglaublich viel Arbeit immer rein im Sommer, dass eine Karriere in den 30ern plötzlich bergab gehen muss. Ja.
Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, perspektivisch, deshalb passt es vielleicht jetzt ganz gut. Falls du Vater werden solltest und es sollte ein Junge werden, wird das Kind Leon oder Connor heißen?
Also, ich muss jetzt dann mal klopfen.
Oder Dachi.
Ja, mach mal Dachi. Muss ich mal, ich weiß nicht, ob ich die Entscheidungsgewalt habe, das alleine bestimmen zu dürfen. Aber ich glaube, für uns wird es irgendwie, glaube ich, ein biblischer Name werden.
Ja, okay, interessant. Ich muss da jetzt kurz einhaken, weil du das vorhin gesagt hast. Ihr seid verlobt.
Ja.
Was hindert dich an der Hochzeit? Terminlich? Die einzige Ausrede, die ich jetzt gelten lassen würde?
Ja, die Tatsache, aber da sind wir beide schuldig, dass wir sehr, sehr stark prokrastinieren. Also, dass wir hatten jetzt schon brutal viel auch auf dem Teller, was die Saison angeht mit Trade. Dann danach Florida ausziehen, San Jose aus der Wohnung ausziehen, jetzt in Minnesota. Aber jetzt sind wir dort. Wir haben ja dort schon ein Haus seit ungefähr 2 Jahren. Jetzt gibt es eigentlich keine Entschuldigungen mehr, dass die Sache nächsten Sommer hoffentlich über die Bühne geht.
Dann last but not least, du musst Karaoke singen. Welches Lied wählst du?
Da nehme ich wahrscheinlich Living on a Prayer, Bon Jovi. Das musste ich mal bei den Junioren singen im Restaurant. Ganz unangenehm.
Okay. Gut performt, oder?
Ich weiß noch, dass der Rest vom Restaurant mit gestimmt hat. Von daher, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich zum Sänger wäre. Ich glaube, das ist mein großer Bruder, der ist der Musiker in der Familie. Aber wenn es ein Song sein muss, dann wird es der.
Dann wünsche ich dir, dass du auf jeden Fall noch häufig, würde uns freuen, ich glaube, jeder Eishockey-Fan sieht das ähnlich, zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft, noch ganz oft turnieren darfst mit der Mannschaft. Nico, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch du bist aktuell natürlich ein ganz großer Teil von Eishockey Deutschland. Vielen Dank.
Danke.
Live beim Magenta Sport.